Der Predigtext ist nur ein einziger Satz, ein Vers aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die alte Jahreslosung aus dem nun zu Ende gehenden Jahr 2023. Und ich nehme gerne am Ende eines Jahres die alte Jahreslosung noch einmal auf, denke darüber nach, wo ist sie mir im Verlauf des Jahres begegnet? Was hat sie mir bedeutet? Kann sie uns etwas bedeuten? Man kann das ja nicht unbedingt erwarten, dass ein Bibelvers, den irgendeine Kommission zur Jahreslosung erhoben hat, dass der dann auch Bedeutung für mich persönlich gewinnt. Oft geht es mir so, dass eine Jahreslosung, die ich am Anfang des Jahres gehört habe, dann schnell auch wieder in den Hintergrund gerät. Schließlich muss ich auch ständig über neue Bibelverse nachdenken und sie predigen. Aber dann poppt sie im Verlauf des Jahres doch wieder auf, an der einen oder anderen Stelle. Und ich denke, ach ja, das ist die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Stichwort gesehen werden, ich werd gesehen, damit ist ja auch tatsächlich etwas ganz Wichtiges angesprochen. Das kann jede und jeder von uns sagen, wenn ich gesehen werde, wenn ich im Blickfeld bin, wenn ich möglicherweise sogar richtig im Fokus bin, im Fokus der Aufmerksamkeit, dann macht das ja was mit mir. Dann macht das entweder was Gutes mit mir, wenn Leute mich anschauen, es kann auch was Unangenehmes machen. Ich erinnere euch noch einmal an die Predigt zum Jahresbeginn. Die fing an mit einem Kinderlied. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Oder pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und dann geht's immer weiter. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf. Das Lied sollte sicher einen pädagogischen Charakter haben. Ich habe es in der Sonntagsschule gelernt. Es hatte auch einen pädagogischen Charakter, aber keinen so besonders guten. Für mich ist damit Gott zum Aufpassergott geworden. Und dieser Refrain, pass auf, kleine Hand, was du tust, dein kleines Auge, was du siehst und so weiter, denn der Vater in dem Himmel sieht herab auf dich, der hat Gott für mich zu einem Aufpassergott gemacht. Ganz ähnlich eigentlich wie in dem Psalm 139, den wir gerade miteinander gelesen haben. Da geht's ja auch darum, dass der Psalmsänger merkt, Gott hat mich überall im Blick und nicht nur meine äußere Hülle, sondern der hat auch das im Blick, was nur in mir steckt, was ich denke und was mir so durch den Sinn geht. Fast ist das ja wie dieser Roman Big Brother is Watching You. Da heißt es an einer Stelle, nicht einmal die paar Quadratzentimeter im eigenen Gehirn gehören einem selbst. Denn in diesem Staat, in dem alles überwacht wird vom großen Bruder, da gibt es auch eine Gedankenpolizei, die darauf spezialisiert ist, aus der Mimik, aus der Gestik selbst die verborgensten Gedanken herauszulesen. Unheimlich. Für mich hat es eine ganze Zeit gedauert, bis ich ein anderes Verständnis gewinnen konnte von diesem Sehen Gottes. Und gemerkt habe, bei Gott im Blick zu sein, bei ihm im Fokus zu sein, das ist kein Grund zur Angst, das ist kein Grund, sich zu verstecken. Es stimmt wohl, Gott sieht mich so, wie ich bin, auch mit all den Anteilen, die ich vor anderen Leuten gerne nicht ausbreiten möchte. Aber Gott verwendet sein Wissen nicht gegen mich. Gottes Blick ist ein liebevoller Blick, letzten Endes ein heilsamer Blick. Bei Gott habe ich nämlich Ansehen, bei ihm bin ich was, bin ich wer. Und genau das ist auch die Erfahrung der Frau, von der der Satz aus unserer Jahreslosung stammt. Das war die Sklavin Hagar. Und die hatte eine Geschichte, die sie wahrscheinlich mit vielen anderen Sklavinnen teilt. Und trotzdem ist es auch eine besondere Geschichte. Die fängt damit an, dass der Erzvater Abraham und seine Frau Sarah alt geworden sind. Alt, aber nicht zufrieden. Ihrem Alter hing nämlich eine für die damalige Zeit ganz entscheidendes Manko an. Sie hatten keinen Nachkommen, keinen Sohn, der sie beerben und der ihre Linie fortsetzen konnte. Und dabei hatte Gott genau das versprochen, dass es Nachkommen geben würde, wie der Sand am Meer und wie Sterne am Himmel, so wie wir es gerade gesungen haben. Was tun? Die beiden kommen zu einer Lösung, die uns heutigen wahrscheinlich gleichzeitig sehr archaisch und ziemlich modern erscheint. Sie bedienen sich einer Leihmutter. Allerdings ist das Wort Laien hier völlig fehl am Platz, denn Laien setzt ja ein Einverständnis voraus und eigentlich auch eine Leihgebühr. Und von beidem kann hier keine Rede sein. Sarah hat eine Sklavin, eben diese Hagar. Und die muss nun herhalten. Tatsächlich wird sie schwanger, aber das Kind, das sie trägt, wird trotzdem nicht ihr eigenes sein. Es gehört ihrer Herren, so wie ja sie selbst ihrer Herren gehört. Der Abraham, der tut nach damaligen Vorstellungen weder etwas Unehrenhaftes noch überhaupt etwas Ungewöhnliches. Und auch Sarah macht einfach nur von ihrem Recht Gebrauch und sie befreit sich damit von dem ungeheuren Druck, dass sie selbst für einen männlichen Nachkommen sorgen muss. So weit, so normal, jedenfalls für die damaligen Verhältnisse. Aber das merken wir ja, es ist ganz egal, mit welchen Augen wir diese Geschichte angucken, ob nun mit modernen Augen oder mit antiken Augen. Für die Sklavin Hagar ist die Situation immer dieselbe. Sie hat nichts zu melden, sie muss einfach herhalten. Sie muss den alten Abraham über sich ergehen lassen und sie muss das Kind in ihrem Leib an die alte Herrin abtreten. Sie hat in dieser Sache überhaupt kein Mitspracherecht. Und in dem Moment, wo sie ihre Chance wittert, dass sie durch ihre Schwangerschaft jedenfalls ihren Status ein bisschen verändern kann, verbessern kann im Hause Abrahams, da zeigt ihr Sarah, wer die Herrin im Haus ist, aber so richtig. Und das wird sehr unangenehm für Hagar. So unangenehm, dass sie sich schließlich keinen anderen Ausweg weiß, als den der Flucht, die Flucht in die Wüste. Und dann findet unsere Geschichte sie schließlich in der Nähe des Ortes Schur wieder, bei einer Wasserquelle auf dem Weg nach Ägypten. Aus Ägypten war sie einst als Sklavin verkauft worden. Was hat sie wohl vor? Will sie zurück in die alte Heimat? Zurück zu ihrer Familie? An dieser Quelle gibt es dann eine seltsame Begegnung in dieser Geschichte. Ein Engel, so heißt es, findet sie und spricht sie an. Und dieser Engel verfügt über seltsames Insiderwissen. Er weiß genau, wer sie ist, er kennt ihren Namen und er sagt ihr auf den Kopf zu, in welcher Situation sie sich befindet. Und dann hat er eine Botschaft für sie, eine Zusage. Was mit dir passiert, das hat seinen Sinn und Zweck. Was mit dir passiert, das wird zu einem guten Ziel kommen. Deine Schwangerschaft ist der Anfang einer großen Volksgeschichte. Denn nicht nur aus Abraham und Sarah wird ein großes Volk hervorgehen, sondern auch aus dir und aus deinem Nachkommen. Und darum soll dein Sohn Ishmael heißen. Das bedeutet, Gott hört. Könnt ihr euch vorstellen, was diese Begegnung für Hagar bedeutet? Vielleicht kann man dann eine Ahnung davon bekommen, wenn man auf ihre Reaktion hört. Sie ruft aus, du bist ein Gott, der mich sieht. Bis zu diesem Punkt ist Hagar einfach nur ein Nichts gewesen. Sie hatte nichts zu melden. Sie hatte kein Recht, keine Existenz, keine eigenen Wünsche, keine eigene Lebensgestaltung. Bis dahin, dass sie eben auch kein sexuelles Selbstbestimmungsrecht hatte. Sie musste einfach liefern. Und selbst das Persönlichste, das musste sie dann wieder abliefern. Das Eigenste durfte nicht ihr Eigen sein. So fühlt sich das an, wenn man überhaupt nicht gesehen ist. Aber nun ist es diese Hagar, die das erste Glaubensbekenntnis der Bibel ausspricht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du Gott, du siehst wirklich hin. Du kontrollierst nicht einfach, sondern du siehst, wie es mir geht. Bei dir bin ich angesehen. Ganz ähnlich klingt das später im Lobgesang der Maria. In der Adventszeit haben wir den ja wieder gehört. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Heiland, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Ich bin angesehen. Das macht einen Riesenunterschied. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Geschichte der Hagar geht ja gar nicht so weiter, wie man sich das wünschen würde. Für sie geht's nicht zurück in die Heimat, zu ihrer Familie oder in die Freiheit. Der Weg von Hagar geht zurück zu den Zelten Abrahams. Aber für sie gibt es jetzt eine neue Perspektive. Sie ist bei Gott angesehen und das gibt ihr auch ein anderes Bild von sich selbst. Sie hat eine andere Selbstwahrnehmung. Die äußere Situation hat sich nicht groß verändert, aber sie selbst hat sich verändert. Sie ist eine angesehene Frau. Ich bin gesehen, ich bin angesehen. Ich glaube, viele Menschen werden im vergangenen Jahr den Eindruck gehabt haben, das trifft auf mich überhaupt nicht zu. So viele Menschen leben unter unsäglichen Umständen und die Welt schaut weg. Die Medien konzentrieren sich immer nur auf einige wenige Ereignisse, die fokussieren sie, sodass man als Zuschauer den Eindruck bekommt, es gibt nur diese wenigen Ereignisse. Die sich um ihr eigenes Ansehen keine Sorgen machen müssen, die sind viel zu beschäftigt, viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um da noch genauer hinzusehen. Ja, und manchmal ist es sogar so, dass vielleicht sogar 1000 Kameras sich auf bestimmte Menschen richten und ihre Bilder auf Abermillionen von Fernsehbildschirmen zu sehen sind, aber angesehen sind diese Leute trotzdem nicht, eher zur Schau gestellt. Wir haben vor einigen Wochen hier in Edewicht einen Gemeindeabend gemacht unter dem Thema Gott, wenn es dich wirklich gibt, warum? Und das sollte heißen, wenn du wirklich siehst, Gott, wenn du siehst, was geschieht und wenn du allmächtig und barmherzig bist, warum greifst du nicht ein? Warum tust du nicht viel mehr? Sehen ist ja immer eine Sache der Perspektive. Es kommt immer auf den Standpunkt an, von wo aus der oder die Betrachtende etwas ansieht. Und unsere Vorstellung ist meistens, Gott schaut eben von oben auf die Welt. Das ist seine Perspektive. Gott hat den Überblick und aus dieser Perspektive entscheidet er, da greife ich ein oder da greife ich ein. Aber unbegreiflicherweise greift er an vielen Stellen nicht ein. Da muss man sich ja fragen, ob Gott trotz seines Überblicks einfach vieles übersieht oder ob vielleicht vieles einfach nicht sein Ansehen findet, sodass es für ihn des Eingreifens nicht wert ist. Für mich ist immer noch völlig unfassbar, dass die hochmodernen Sicherheitsdienste Israels am 7. Oktober die sich anbahnende Katastrophe nicht auf dem Schirm hatten. Ich kann das nicht verstehen. Aber viel schlimmer ist ja die Frage, hat Gott das auch nicht gesehen? Hat er auch nicht hingeguckt? Wusste er nicht, was kommt? Wenn das Versagen des Sicherheitsdienstes ein menschliches Versagen ist, muss man dann auch von einem göttlichen Versagen reden? Ihr könnt mir glauben, dass solche Fragen es mir manchmal unheimlich schwer machen, Prediger zu sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich will mir klar machen, welche Perspektive Weihnachten uns zeigt. Und das ist eigentlich die Froschperspektive. Nein, das ist die Menschenperspektive, aber eben die Perspektive von Menschen, die ganz unten sind. Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd nicht von oben angesehen, sondern er hat ihre eigene Perspektive eingenommen. Und Gott hat keine Allmachtsposition dabei eingenommen, denn ein Kind in der Krippe hat keine Allmachtsposition. Und ein Mann am Kreuz hat sie auch nicht. In dem Kind in der Krippe und in dem Mann am Kreuz ist Gott sozusagen auf Augenhöhe mit uns gekommen. In dieser Perspektive sieht er das Leid der Menschen aus nächster Nähe. Übrigens sieht er in dieser Perspektive auch viele Menschen, die einfach weggucken. Und ich glaube, du und ich gehören oft dazu, zu den Wegguckern. Gott nimmt die Perspektive von Menschen ein, die ganz unten sind. Gott kommt an unsere Seite. Was bringt denn diese Perspektive? Nun, das bringt die Erfahrung, die schon Hagar gemacht hat. Ich kann mir sicher sein, ich bin gesehen. Ich kann gar nicht so weit unten sein, so weit unten in Angst oder Leid oder Schuld, dass ich nicht gesehen wäre, dass ich damit allein wäre. Selbst im Tod bin ich nicht allein. Aber kann mir das reichen? Gott an meiner Seite, ist er dann nicht einfach nur einer von uns und kann letzten Endes auch nichts machen? Ich brauche noch einmal einen Perspektivwechsel. Und für mich ist Ostern der Perspektivwechsel, der mir eine andere Blickrichtung gibt. Dieser Perspektivwechsel, der bedeutet nicht etwa, das gibt's alles gar nicht, Kreuz und Leid und Angst und Schuld. Doch, das ist unübersehbar da. Aber weil Gott da reingekommen ist, darum ist all das nicht mehr gottlos. Und das heißt, es verliert seine Todesmacht. Der Tod behält nicht das letzte Wort. Ich will nicht schon heute Ostern feiern. Ich bin sehr dafür, dass man sich an die Kirchenjahreszeiten hält. Aber ich will diesen Perspektivwechsel, den ich so dringend brauche und der sich mit Ostern vollzieht, den will ich doch schon andeuten mit Worten des Apostels Paulus. Der sagt, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich jetzt schon erkannt bin. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Und uns werden auch noch die Augen dafür aufgehen. Ich finde, das ist ein guter Ausblick für 2024. Übrigens, dieses Pauluswort, das ich gerade vorgelesen habe, das stammt aus seinem Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Die neue Jahreslosung, die heißt dann, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Amen.